Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts der Bundesfachstelle Linke Militanz. Die Bundesfachstelle wird gefördert im Rahmen von Demokratie Leben, einem Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seit nun mittlerweile 20 Monaten prägt die Corona-Pandemie unseren Alltag. Die zuvor kaum für möglich gehaltenen Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Erregers, wie die drastischen Kontaktbeschränkungen, die ungewöhnlich schnelle Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen sowie die groß angelegten staatlichen Impfprogramme rufen jedoch nicht nur einhellige Zustimmung hervor. Die Krisenpolitik, genauso wie das Virus, seine Gefährlichkeit und sein Ursprung haben für eine Hochkonjunktur des Verschwörungsdenkens gesorgt. Soziale Medien und Messenger-Dienste fungieren als Durchlauferhitzer, die sogenannte Querdenkerbewegung trägt die Wut über das angebliche Komplott der Herrschenden auf die Straße, wo Demonstrationen wiederholt von militanten Aktionen gegen Symbole des Staates und seine Repräsentanten begleitet wurden. Während man Personen des öffentlichen Lebens mithilfe der Medienberichterstattung dabei beobachten kann, wie sie sich in der Pandemie immer kruderen Verschwörungsthesen hingeben, ist die Informationslage zu anderen Akteuren im Feld deutlich verschwommener. Klar ist eins, rechtsradikale Kräfte sind auf den Querdenker-Demonstrationen präsent und werden geduldet. Auch wenn sie durch Verbote der Verwendung von Symbolen der extremen Rechten wie diverser historischer Flaggen weniger deutlich zu erkennen sind. Weniger klar hingegen ist die Rolle der radikalen Linken. War zunächst noch von einer Querfront radikaler Kräfte des rechten und linken Lagers die Rede, traten bald Gegenproteste zu den QuerdenkerInnen in Erscheinung. Diesem drückte das linksradikale Antifa-Spektrum durch Parolen, Symbole oder Rituale nicht selten seinen Stempel auf. Wir wollen heute diesen skizzierten aktuellen Hintergrund zum Anlass nehmen und uns einerseits ganz grundsätzlich mit dem Verhältnis von Verschwörungsdenken und der radikalen Linken befassen. Andererseits wollen wir versuchen, einige Schlaglichter auf dem Umgang der radikalen Linken in Deutschland mit Corona und dem gesellschaftlichen Pandemie-Management zu werfen. Wir, das sind heute meine Kollegen aus der Bundesfachstelle Linke Militanz, Alexander Deike. Hallo Alex.
Hallo.
Und Tom Flicke. Hallo Tom.
Hallo.
Mein Name ist Katharina Heise und ich darf heute die Moderation für Sie übernehmen. Tom, die erste Frage geht direkt an dich. Du beschäftigst dich aktuell wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien. Wie lässt sich das Phänomen Verschwörungstheorien definieren? Es kursieren ja viele konkurrierende Begriffe in der Diskussion. Könntest du unseren ZuhörerInnen bitte kurz erläutern, wie in der Bundesfachstelle mit den Begrifflichkeiten umgegangen wird und warum?
Ja, vielen Dank für das Intro. Zunächst muss man festhalten, dass sich die reichhaltige Literatur zu Verschwörungstheorien überwiegend Beispielen zuwendet, die im politischen Koordinatensystem ja entweder als neutral verbucht oder aber der rechten Ideenwelt zugeordnet werden. Wenn es nun also um Beispiele für Verschwörungsdenken im linken Lager gehen soll, wird in der Regel zuallererst auf linken bzw. linksradikalen Antisemitismus verwiesen, für den sich zahlreiche Anknüpfungspunkte in radikal linken Gesellschaftsanalysen, Weltbildern und ja, theoretischen Elaboraten vor allem aus dem orthodox-marxistischen, insbesondere aber leninistischen Spektrum finden.
Das hörte sich jetzt ja nun sehr wissenschaftlich an. Kannst du diesen offenbar zentralen Aspekt des Antisemitismus bitte noch etwas genauer erklären für unsere ZuhörerInnen?
Sehr gern. Das ist ja immer die Kunst des Konkretisierens, auch akademisch beschaffener Felder. Insofern danke der Nachfrage. In der dem Anspruch nach abstrakten Strukturanalyse der Herrschaft des Kapitals, das sich des bürgerlichen Staates mit Gewaltenteilung und Parlamentarismus als Medium und Feigenblatt seiner Herrschaft bedient, gibt es verschwörungstheoretische Elemente ganz klassischer antisemitischer Stereotypen. Das gesamte staatliche Handeln sei demnach, also dieser Prämisse der Kapitalverschwörung folgend, mithin durch die Profitgier des Kapitals bzw. Großkapitals bestimmt. Und Wirtschaftskrisen erscheinen nun in dieser Logik zuweilen nicht als Ergebnis komplexer und kontingenter ökonomischer Prozesse, sondern als Folge subjektiv intentionaler Akte von, wie es da immer heißt, Monopolkapitalisten mit dem Ziel, etwa das Proletariat klein zu halten oder staatliche Wirtschaftsinterventionen und den Rückbau des Sozialstaates zu legitimieren. Lässt sich also der bürgerliche Staat auf Reformen zugunsten der sozial Depravierten ein, so würde sich dies erklären aus einer Kosten-Nutzen-Kalkulation des Kapitals oder dessen Angst vor einer nahenden Revolution. Und auch der historische Faschismus wie der Rechtsextremismus der Gegenwart werden in dieser verschwörungsempfänglichen Sicht auf das intentionale Handeln einer kleinen, clandestin operierenden Gruppe herrschender Kapitalisten zurückgeführt. Denn der Faschismus diene dem Kapital dazu, seine Herrschaft zu straffen und die Kontrolle über die Gesellschaft zu verschärfen. Zentrale Merkmale von Verschwörungstheorien klingen übrigens damit ganz prominent an. Ein intentionales und clandestin konspiratives Handeln einer mächtigen Kleingruppe und ein oft zitiertes manichäisches, also ganz reduktionistisch dualistisches Weltbild, in dem das Gute dem Bösen gegenübersteht. Also die marxistische Theorie ist bekanntermaßen reichlich abstrakt, aber schon bei den Frühsozialisten, etwa bei Proudhon und den Anarchisten, Bakunin hat man da etwa als ersten Namen im Sinn, finden sich in drastischen Worten ganz klassische antisemitische Invektiven. Und in der Folge kam es in der radikalen Linken also immer wieder dazu, dass das seit dem Mittelalter durch Europa, geisternde Stereotyp des gierigen Juden an die Stelle des abstrakten Kapitals trat und regelrecht kapitalistisch mit jüdisch gleichgesetzt wurde. Derartige verschwörungstheoretische Überzeugungen kollidieren natürlich in der Linken mit der selbst auferlegten Verpflichtung auf Emanzipation und Fortschritt. Es ist aber eben so, dass sich diese Überzeugungen in etwas subtilerer Form äußern, oft durch spezifische Codes, subtile Codes und also auch sehr viel subtiler als in der rechten oder im rechtsradikalen Feld. Und zudem dann gerade vielleicht aufgrund der Subtilität eben nicht selten unbewusst vertreten werden durch die jeweiligen Sprecherinnen oder Sprecher. In den frühen radikalen systemoppositionellen marxistischen Bewegungen, entstanden also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie die Sozialdemokratie natürlich, wurde dann aber natürlich versucht, gemäß dem eigenen emanzipatorischen Anspruch, nicht nur gegen diese antisemitischen Stereotype beim politischen Gegner, sondern ganz wichtig eben auch in den eigenen Reihen zu agitieren. Vielleicht so viel erstmal dazu.
Nun hast du, Tom, ja schon einige linke Theorien angesprochen. Und das führt mich zu dir, Alex, denn du beschäftigst dich sehr viel mit Theoriefragen. Und mich würde jetzt einmal interessieren, welche linken Vordenker oder Theoretiker beziehungsweise Vordenkerinnen und Theoretikerinnen haben denn die Verbindung von Verschwörungsdenken und Antisemitismus besonders befördert?
Ja, man kann sagen, dass das verschwörungstheoretische Potenzial einen bemerkenswerten Schub erhielt, also das verschwörungstheoretische Potenzial im Allgemeinen und dasjenigen zur antisemitischen Personifizierung des Kapitals im Besonderen durch die imperialismustheoretischen Schriften Lenins, wonach bekanntlich der Imperialismus die höchste und letzte Entwicklungsstufe des Kapitals darstellen soll. Getrieben von der sinkenden Profitrate komme es nach Lenin im Zeitalter des Imperialismus zu einer Kapitalkonzentration in großen monopolistischen Industrie- und Bankenkonzernen, welche dann letztlich zum oligarchischen Finanzkapital verschmelzen würden, das sich in Form von, also wie Lenin an einer Stelle schreibt, wortwörtlich 3 bis 5 Großbanken die Welt zwecks ökonomischer Ausbeutung unterwerfen würde. Dass diesem latenten Antisemitismus folgende verschwörungstheoretische Potenzial des Leninismus zeigte sich unter anderem auch hier in Deutschland in der Propaganda der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, in der Weimarer Republik, die zwar den Antisemitismus der Rechten anprangerte, gleichzeitig aber immer wieder selbst, vor allem in Karikaturen, das Bild einer jüdischen Finanzoligarchie bemühte. Und wenn man weiter nach Osten geht, in die Sowjetunion und in die Zeit Stalins, dann kann man sehen, dass es da zwar keinen systemischen Antisemitismus gab, aber zweifelsohne einen historisch stark verankerten Antisemitismus mit großer Latenz und der immer wieder ja, phasenweise hervortrat, beispielsweise in den großen Säuberungswellen der 30er Jahre, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Man denke nur an die sogenannte Ärzteverschwörung von 1952, wo Stalin also davon ausging, es gäbe eine Verschwörung von jüdischen Ärzten, die ihm nach dem Leben trachteten.
Gehen wir ein bisschen weiter in die heutige Zeit. Kann man also annehmen, dass nach Zweiten Weltkrieg und Shoah verschwörungstheoretische und antisemitische Entartungen auch im linken Denken keinen fruchtbaren Boden mehr gefunden haben?
Ja, so möchte man meinen und annehmen. Der Befund gibt aber doch ergibt ein anderes Bild. Denn dass strukturelle linke Gesellschaftsanalyse nicht im Widerspruch steht zu verschwörungstheoretischen Entartungen der eigenen Gesellschaftstheorie, zeigen ja tatsächlich nach 1945 aufgetauchte verschwörungstheoretische Narrative in der radikalen Linken der Bundesrepublik. Prominentes Beispiel vielleicht, ja, dass ein Großteil etwa der Jusos in den 60er und 70er Jahren die populäre marxistisch-leninistische Strukturtheorie des, ja, in dem schlagenden Wort von damals staatsmonopolistischen Kapitalismus, kurz, vielleicht haben es einige schon gehört, die Stamokap-Theorie angeführt. Und im Rahmen dieser Theorie wurde also argumentiert, dass staatliche Bürokratien und kapitalistische Monopole in der letzten Phase des imperialistischen, also wir sind natürlich jetzt wirklich hier in diesem marxistischen und neomarxistischen Duktus, haben also argumentiert, dass staatliche Bürokratien und kapitalistische Monopole in der letzten Phase des imperialistischen Kapitalismus einen in vielem intendierten, das heißt bis in jede wirtschaftliche Verästelung planbaren und damit voluntaristischen Prinzipien folgenden Kapitalismus betreiben würden. Und man kann ganz gut an diesem Beispiel erkennen, auch hier, was für Verschwörungstheorien ja insgesamt gilt, nämlich die Vorstellung, wir haben es auch schon kurz gerade gehört, dass Handlungsfolgen mehr oder weniger direkt von Handlungsintentionen abhängen würden. Und damit einhergeht ja also dieser gewichtige Definitionsaspekt von Verschwörungstheorien. Historische Prozesse nämlich in ihrer Dynamik und Komplexität ganz grundsätzlich zu unterschätzen. Und ja, der im Antiimperialismus wurzelnde Glaube an eine Verschwörung einiger weniger Strippenzieher des Großkapitals, findet sich in der Gegenwart nun in unterschiedlichen Ausprägungen, in ganz unterschiedlichen Strömungen der radikalen Linken. Ich verweise vielleicht hier nur auf das auch sehr prominente Beispiel, ja, der Occupy Wall Street Bewegung, die ja gegen das 1% der Vermögenden kämpft und damit auch eine ganz klassische verkürzte Kapitalismuskritik im Rahmen der Globalisierungskritik liefert.
Nun hast du ja schon ein Beispiel benannt, aber eigentlich war alles bisher noch ziemlich abstrakt. Könntet ihr bitte noch ein paar konkrete Beispiele nennen für Verschwörungsdenken?
Ja, da würde ich mal wieder einhaken. Es gibt ein relativ prägnantes Beispiel, was mir da in den Sinn kommt, das für Verschwörungstheorien im Kontext des Aktionsfeldes Antifaschismus steht. Also es gibt aktuell eine DKP-Schulungsbroschüre, also DKP, Deutsche Kommunistische Partei, Nachfolgerin der KPD, in der mit vergleichendem Bezug auf die politischen Entwicklungen in der Weimarer Republik argumentiert wird, es würden sich heute die Anzeichen dafür häufen, dass das Kapital die Errichtung eines faschistischen Regimes plane. Und als eines dieser Anzeichen wird dort angeführt eine mittlerweile schon, ich glaube, es sind 17 Jahre zurückliegende Veranstaltung mit Spitzenvertretern aus Politik und Wirtschaft. Also diese Veranstaltung wird da als Beispiel angeführt. Und auf dieser Veranstaltung habe der damalige BDI-Chef Henkel als der Strippenzieher und Weichensteller auf dem Weg in den Faschismus fungiert. So wird es da dargestellt in dieser DKP-Broschüre.
Ja, das ist eigentlich wirklich ein sehr gutes Beispiel aus dem ultradogmatischen Spektrum. Wollen wir dem noch eines hinzustellen aus dem eher undogmatischen Bereich? Der, ja, das ist wirklich ganz interessant, der Autor Detlef Hartmann hat in den 1970er Jahren publiziert in der Sponti-Zeitschrift Autonomie-Materialien gegen die Fabrikgesellschaft und unter anderem auch das Buch geschrieben, Das Leben als Sabotage, ich glaube von 81 ist das. Und das ja, ist also rezipiert worden von nun nicht gerade als besonders theorienaffin geltenden Autonomen. 2016 dann eine längere Abhandlung unter dem Titel Krisenkämpfe, Kriege, FED, Alan Greenspans endloser Tsunami, eine Angriffswelle zur Erneuerung kapitalistischer Macht. Das ist schon ein sehr verfänglicher Titel und man muss natürlich genauer hinschauen und erkennt also eine interessante Argumentation von Hartmann, nämlich, also auch sozusagen schon mittlerweile weit, auch in anderen politischen Spektren mit Verschwörungsversatzstücken rezipiert. Man erkennt also die Argumentation, dass die Zentralbank der USA unter der Federführung Alan Greenspans, der die Fed von 87 bis 2005 oder 2006 geleitet hat, gezielt die Weltwirtschaft des Silicon Valley und die Schwächung der Arbeiterklasse durch die Digitalisierung herbeigeführt habe. Darüber allerdings, dass Greenspan jüdische Herkunft ist, will Hartmann dabei nicht einmal nachgedacht haben. Und im Analysekontext des undogmatisch-autonomen Spektrums findet man sonst ja eigentlich wirklich weit weniger eindeutige Befunde. Also ein in seiner Prägnanz ein bemerkenswertes Beispiel. Also sonst weit weniger eindeutige Befunde, denn üblicherweise sind es tatsächlich komplexe und äußerst komplexe Faschismusanalysen, die sich vor allen Dingen auf die kritische Theorie berufen. Zum anderen gesellt sich neben den Kampf gegen das Ausbeutungsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit gleichberechtigt der Kampf gegen weitere sogenannte Unterdrückungsverhältnisse wie Rassismus, ja, Klassismus und etwa Sexismus. Dennoch liefert das vielfach beobachtbare, unbestimmte und undifferenzierte Raunen von den Herrschenden Hinweise auf die Annahme einer hinter der Fassade des bürgerlichen Staates die Fäden in der Hand haltenden Clique, die nun also der Masse der Beherrschten antagonistisch gegenübersteht. Es fällt dabei auf, dass die, man hört sie immer wieder, für Verschwörungstheoretiker typische cui bono-Frage, wem nützt es, auch die Analyse politisch-gesellschaftlicher Ereignisse vieler Linksradikaler prägt. Die Antwort also, die Herrschenden bzw. das Kapital, steht dabei zumeist im Vorhinein fest, allein ja, das Wie gilt es dann noch zu ergründen.
Kommen wir noch einmal zum Ausgangspunkt unserer heutigen Folge, nämlich die Corona-Pandemie. Was besagt die denn seit Beginn kursierende Querfront-These und wie bewertet ihr diese im Kontext eurer Beschäftigung mit Verschwörungstheorien?
Also seit den ersten, damals hieß es noch, oder wurde von den sogenannten Hygienedemonstrationen gesprochen, gegen die Pandemiepolitik der Regierenden in Bund und Ländern und die vor der Berliner Volksbühne stattfanden, gibt es diese medial relativ breit gestreute These einer Querfront der Gegnerinnen der Regierungspolitik. In der hier intendierten, in diesem medialen Diskurs intendierten Bedeutung hat der Begriff seinen Ursprung in der Weimarer Republik, wo er antidemokratische Bestrebungen bezeichnete, die die Republik durch eine politische Kooperation sozialistischer und nationalistischer Kräfte zu beseitigen und dadurch ein autoritäres Regime zu ersetzen trachteten. Das Schlagwort Querfront fiel bereits im Zusammenhang mit diesen Hygienedemonstrationen vorhergehenden Protestbewegungen, wie etwa den Mahnwachen für den Frieden bzw. Montagsmahnwachen im Jahr 2014. Umfragen unter den Teilnehmern und Teilnehmerinnen jener Montagsmahnwachen ergaben zwar, dass diese sich zu knapp 40% im linken Spektrum verorten. Gleichzeitig allerdings vertraten die Befragten mit großer Häufigkeit dezidiert antidemokratische Positionen. Als Redner traten damals unter anderem Jürgen Elsässer oder Ken Jebsen auf. Die sozialwissenschaftliche Analyse dieser Protestbewegung legt die große Präsenz von Verschwörungstheorien offen, die sich nicht selten als antiamerikanisch und antisemitisch entlarven ließen.
Kommen wir nochmal zu der zentralen Frage. Kam es nun, veranlasst durch die staatliche Pandemiepolitik, zu einem insbesondere medial vielerorts behaupteten verschwörungstheoretisch grundierten Querfrontbündnis von Linksradikalen und Rechtsextremen?
Ja, genau. Danke nochmal für diese zuspitzende Frage. Also nochmal mit Blick auf den Beginn der Pandemie, gab es Anlass zu derartigen Überlegungen tatsächlich zunächst durch oder in Person von Anselm Lenz, der ja damals als Demo-Organisator aufgetreten ist und aber auch vorher schon für verschiedene linke und linksradikale Zeitungen geschrieben hatte. Also ein Aktionskünstler auch, eine ja ganz prägende Figur, auch in seiner Art von Kritikausübung, besonders in Berlin. Nun gut, also Anselm Lenz, genau, eine zentrale Figur, dessen Aufrufen dann aber tatsächlich schon bald nach Beginn der Pandemie und den ersten Protesten vor der Volksbühne, dieses Bild kursierte ja sehr oft durch die Medien in dieser Zeit, dessen Aufrufen aber eben auch bekannte Rechtsextremisten folgten und auf den Demos man dann ganz klassische rechtsextreme Symboliken auch sehen konnte. Es tauchten also erste Fragezeichen auf und ja, wie findet nun irgendwie eine Art Bündnis statt oder was ist das für eine seltsame Verschmelzung, Verbindung von ganz antagonistischen und sich sonst oft stark bekämpfenden Milieus? Also ein komisches Phänomen, kaum greifbar, wenn man es jetzt nicht sozusagen ganz oberflächlich nur beschreiben will. Und diese Antifa-Gruppen in Berlin vor allen Dingen, aber auch sonst in der Bundesrepublik, begannen aber alsbald diese rechtsextremen Demonstrantinnen zu identifizieren und also auch zu markieren. Es gab auch körperliche Auseinandersetzungen, gerade im Kontext der letzten Querdenken-Veranstaltungen in Berlin und Leipzig. Aber na, also in Leipzig hat man besonders diese große Offenheit nach rechts und ja, die doch auch teilweise gelungenen Instrumentalisierungsversuche rechtsradikaler Gruppen und aber sagen auch klassischen, würde man sagen, AfD-Milieus gesehen. Eine Distanzierung jedenfalls fand nicht statt. Eine Distanzierung derjenigen, die sich selbst als bürgerliche Mitte vielleicht bezeichnen oder sogar als linksalternativ. Und wenn wir dann in unseren Analysen also uns die Kommunikation in linken Foren, auf linken Plattformen und auch Zeitschriften genauer anschauen, dann haben wir dort eigentlich überhaupt nicht gesehen, dass die Gefährlichkeit des Virus geleugnet wurde und wird und es auch nicht davon ausgegangen wird, dass die Pandemie ja durch die Herrschenden bewusst herbeigeführt wurde. Also da war von solchen und ähnlichen verschwörungstheoretischen Versatzstücken oder ganz drastischen Aussagen nichts zu sehen, zu lesen. Ganz im Gegenteil, die, wie gesagt, Verschwörungstheoretiker der Hygiene- und Querdenken-Demos werden vielmehr ganz klar als politische Gegner apostrophiert. Den staatlichen Lockdown-Maßnahmen gegenüber gibt es dabei allerdings keine klare Linie. Natürlich typisch für ein so heterogenes Milieu wie die Linke und die radikale Linke vor allem, denn um die geht es uns ja primär. Also keine klare Linie. Es gab Aufrufe zu Regelbruch und Freiheitskampf einerseits, andererseits Appelle, nur natürlich die Schwachen vor Infektionen zu schützen und Hilfestellung anzubieten. Ein paranoides Ausmaß hat vor allen Dingen die Furcht davor, die Herrschenden könnten die Pandemie nutzen, um den Überwachungsstaat auszubauen und Notverordnungen, ne, also auch das Schlagwort, das für ein Trauma der bundesrepublikanischen Linken vor allen Dingen steht, und Notverordnungen also in den politischen Normalzustand zu überführen. Hier wird dann tatsächlich den staatlichen Stellen teilweise, wie gesagt, von einigen Akteuren ja unterstellt, intentional zu handeln.
Ja, ich würde hier gerne einhaken wollen. Also das ist ja schon sehr ausführlich geschildert. Es gibt auf der einen Seite, denke ich, diesen militanten Gegenprotest der autonomen Szenen. Auf der anderen gibt es dieses heterogene und diffuse Milieu, in dem sich esoterische und vermeintlich friedensbewegte, aber vor allem sich selbst als links verstehende Akteurinnen und Akteure ausmachen lassen. Also ein Eindruck von einer Vorstellungswelt, in der linksradikale Ideologiefragmente mit grundlegender Corona-Skepsis amalgamiert werden, vermittelt jetzt weniger ein Blick auf klassische linksradikale Medien wie Indymedia, die bekannte Online-Plattform, als vielmehr derjenige in diverse, sicherlich weniger breit bekannte sogenannte digitale Alternativmedien. Es gibt Blogs wie beispielsweise Rubicon, die Neue Rheinische Zeitung, die Rote Fahne, die Linke Zeitung. Es gibt auch noch eine Seite der Revolutionär oder der Rote Morgen. Aber nicht zuletzt auch Alternativmedienunternehmer wie Ken Jebsen. Und diese ganzen Blogs und Seiten bilden ein Verschwörungstheorien verbreitendes Netzwerk, in dem man sich immer wieder gegenseitig zitiert, die gleichen Botschaften verbreitet, das durchaus ein Milieu bedient, das sich selbst als Kapitalismus kritisch und linksalternativ versteht, welches man jedoch wirklich deutlich unterscheiden muss von der sogenannten autonomen Linken.
Ja, wir sind jetzt leider schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge zu diesem sehr interessanten Thema. Ich kann Ihnen aber, liebe Zuhörenden, schon mal verraten, dass demnächst eine Broschüre zu diesem Themenbereich von uns veröffentlicht wird. Diese finden Sie dann frei zugänglich auf unserer Homepage. Das heißt, behalten Sie gerne den Reiter Aktuelles bei uns im Blick. Ich danke euch beiden, Tom und Alex, für eure Antworten und für euer Wissen, was ihr so ausführlich vermittelt habt hier in dieser Podcast-Folge. Und möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen, auch danken fürs Zuhören. Und bei Fragen und Kritiken können Sie sich natürlich wie jedes Mal gerne an uns wenden. Wir freuen uns dann über eine E-Mail von Ihnen an kontakt@linke-militanz.de. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Gespräch stellte keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen allein die AutorInnen die Verantwortung.